NDR Info. Forum am Sonntag.
Wie heißt das noch hier, Emil?
Weiß ich nicht mehr.
Imbusschlüssel. So, hier, der Pass.
Babyboom in Deutschland. Warum Kinderkriegen wieder in ist. Eine Sendung von Lena Maria Reas.
Wie rum eigentlich, Papa?
Immer links rum. Links rum drehst du immer die Schraube auf. Das ist
so.
Andersrum. Ja, weiter.
Samstagnachmittag in Hamburg-Alsterdorf. Der 7 Jahre alte Emil beugt sich zusammen mit seinem Vater Alexander über ein grünes Kinderfahrrad. Es steht vor dem Reihenhaus der Familie. Früher gehörte das Rad Emil. Jetzt stellen sie den Sattel niedriger ein, damit künftig seine kleine Schwester Ida damit fahren kann.
Aber Papa, ich glaube, den Sattel brauchen wir gar nicht bis da zu stellen.
Meinst du
noch? Ne. Guck mal, Idas Beine sind noch nicht so kurz.
Die 4-Jährige strahlt und schaut ihrem Bruder und ihrem Vater interessiert zu. Dem 1,5 Jahre alten Simon fällt das noch schwer. Er will nicht nur daneben stehen, sondern mitmachen. Mutter Anna schaut amüsiert auf das Gewusel.
Es gibt schon viele Momente, wo man irgendwie da sitzt und die anguckt und dann denkt, wow, einfach cool, wie die sich verstehen und was die zusammen erleben und dass sie sich haben und zusammen groß werden.
Aber was auch stimmt, dass das Fahrrad nicht mehr das Jüngste ist.
Ja, wie alt ist das?
100 Jahre!
Nein, nicht ganz so alt vielleicht. Zum Glück.
Alexander Schüler ist 35 Jahre alt und der Vater der 3 Kinder. Für ihn und seine Frau Anna stand immer schon fest, dass sie Kinder wollen. Das dritte, Simon, wurde 2015 geboren. In dem Jahr also, in dem laut Statistischem Bundesamt so viele Kinder in Deutschland auf die Welt kamen, wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. 738.000 waren es und damit etwa 23.000 mehr als im Jahr zuvor. In vielen Medienberichten war von einem Babyboom die Rede, erinnert sich Sebastian Klüsener, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock.
Von einem Boom zu sprechen ist natürlich ein bisschen übertrieben, auch wenn man die Nachbarländer vergleicht. Also in Frankreich und Belgien liegt das Geburtenniveau ja bei 1,9 oder 2,0 Kindern pro Frau. Und hier sind wir jetzt bei 1,4 bis 1,5. Also es ist immer noch natürlich weit unter den Vergleichswerten in den Nachbarländern im Norden und im Westen.
Doch die Geburtenzahl in Deutschland steigt seit Jahren leicht an. Sie war zuletzt so hoch wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Auch im vergangenen und in diesem Jahr scheint sich der Trend fortzusetzen. Offizielle Zahlen dazu liegen aber noch nicht vor. Bundesfamilienministerin Schwesig sprach angesichts der guten Entwicklung von einem schönen Signal, das zeigt, dass immer mehr Frauen und Männer Kinder wollen. Doch ganz so einfach ist es nicht, sagt Demografieforscher Klüsener. Denn die Zahlen zeigten nur, dass pro Frau im gebärfähigen Alter wieder mehr Kinder geboren werden.
Man könnte sich schon vorstellen, dass die jetzt jüngeren Jahrgänge, auch dadurch, dass jetzt sehr viel mehr Unsicherheit in der Welt herrscht, auf jeden Fall gefühlte Unsicherheit, eher wieder dann sagen, naja, die Familie ist so der Hort, in dem man diese Sicherheit produzieren kann und dann eventuell eben zum Beispiel mehr Kinder bekommen.
In den Zahlen schlägt sich das bislang aber noch nicht nieder. Weiterhin gilt, jede 5. Frau in Deutschland bleibt kinderlos. Eine Tendenz, die vor allem auch in Ostdeutschland zunimmt. Blieben dort im Jahr 2008 nur etwa 10% der Frauen ohne Kinder, waren es 5 Jahre später schon 15%. Nach wie vor ist es aber so, dass vor allem hochgebildete Frauen in Westdeutschland keine Kinder kriegen, sagt Klüsener.
Bei Männern ist es genau umgekehrt. Es ist nicht, dass die hochgebildeten Männer weniger Kinder bekommen, sondern es sind die niedrig gebildeten Männer, die weniger Kinder bekommen, weil sie einfach auf dem Partnermarkt so wenig Chancen haben.
Zum ersten Mal haben die Rostocker Forscher im vergangenen Jahr die Geburtenrate für Männer herausgegeben. Die Zahlen sind von 2013 und damit nicht mit denen der Frauen von 2015 vergleichbar. Klar ist aber, Männer in Deutschland bekommen noch weniger Kinder als Frauen und sie werden noch später Vater. Anna und Alexander waren Mitte 20, als sie sich kennenlernten. Schnell waren sie sich einig, dass sie eine Familie gründen wollen, erinnert sich Alexander.
Gerade als ich dann mit Anna zusammengekommen bin, waren mir schon klar, dass ich auch Kinder mit ihr haben möchte. Mir war noch nicht klar, dass ich dann 3 Kinder haben würde irgendwann, aber...
Das war uns lange nicht klar, glaube ich.
Zwei wollten wir machen. Genau. Zwei mit der Option auf ein drittes. Das war so das...
Stand der schöne Hochzeitszeitung.
Genau.
Damals im Jahr 2010 war das erste Kind schon da. 2 Jahre später kam das zweite. Und kurz darauf zogen die Schülers nach Alsterdorf, in das Reihenhaus mit 4 Zimmern und einem kleinen Garten. Die Entscheidung für das dritte Kind haben die beiden dann sehr bewusst getroffen.
Irgendwie fühlten wir uns noch nicht so komplett an. Wir haben uns tatsächlich bewusst hingesetzt und überlegt, wollen wir ein drittes Kind oder nicht. Wir haben auch Freunde gefragt, die mit mehr Geschwistern aufgewachsen sind, wie das damals für die war mit Wohnraum und so, weil wir eben wussten, wir können nicht jedem Kind ein Zimmer bieten. Und haben schon viel hin und her überlegt, wie sich das irgendwie für uns machen würde. Haben uns dann irgendwann aber sozusagen nach dem Herz entschieden und nicht nur nach dem Kopf.
An einer Rutsche auf einem Spielplatz in Hamburg-Altona.
So, eins, zwei, drei. Hui! Super!
Da.
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 Ja.
Da.
Mhm. Nochmal, ja. Das können wir jetzt ungefähr 50 Mal machen.
Da.
Bis wir nur unter Protest nach Hause gehen, ne?
Andrea Hoppe ist hier zurzeit fast jeden Nachmittag. Ihre kleine Tochter Elisa bekommt einfach nicht genug vom Rutschen und stürzt sich gerade zum ersten Mal kopfüber hinunter.
Ja, da. Du bist so verrückt.
Da.
Ja, warum nicht mal vorwärts?
Auch für Andrea war immer klar, dass sie Kinder will. 4 Jahre, nachdem sie ihren Freund Rudi kennengelernt hat, bekommt sie im vergangenen Jahr ihr erstes Baby. Sie ist damals 35 Jahre alt. Damit ist Andrea zwar keine junge Mutter mehr, zu den Alten gehört sie aber noch lange nicht. Laut Statistischem Bundesamt bekommen Frauen in Deutschland im Schnitt mit etwa 30 Jahren ihr erstes Kind, in Hamburg sogar erst mit 32 Jahren. 34.000 Neugeborene hatten im Jahr 2015 der Behörde zufolge aber Mütter zwischen 40 und 44 Jahren.
Es ist kein No-Go mehr, mit 40 Mama zu werden, und das finde ich einfach auch toll.
Auch Andrea könnte sich vorstellen, in ein paar Jahren noch ein zweites Kind zu bekommen. Wissenschaftler Sebastian Klüsener vom Max-Planck-Institut in Rostock kann diesem Trend vor allem Positives abgewinnen.
Frauen sind länger in der Ausbildung, sind jetzt auch mehr integriert in den Arbeitsmarkt, das heißt also haben mehr Chancen.
Chancen etwa auf eine reibungslose Rückkehr in den Beruf. Denn je länger die Frauen bereits arbeiten, desto mehr haben sie in der Regel erreicht und desto weniger können sie sich vorstellen, ganz aus dem Job auszuscheiden. Genauso ging es Andrea aus Hamburg-Altona. Als ihr Baby im April 2016 auf die Welt kommt, hat sie sich im Job bereits eine gute Position erarbeitet. Sie leitet ein Team von 5 Festangestellten und 2 bis 3 freien Mitarbeitern in einer Agentur für Verpackungen. Entstanden ist es vor einigen Jahren.
Aus dem Ganzen hat sich dann sozusagen ein doch größeres Team entwickelt, weil wir einfach auch gut zu tun haben und einfach mehr Kunden auch dieses, also Spektrum, zu schätzen wissen. Und deswegen ist es mit mein zweites Baby, weil ich dieses Team einfach aufgebaut habe.
Für Andrea war deshalb immer klar, dass sie nach der Geburt so schnell wie möglich zurück in den Job möchte. Das habe sie auch von ihrer alleinerziehenden Mutter gelernt.
Also meine Mutter war halt zwangsläufig mit mir alleine. Und ich glaube, so habe ich das einfach auch kennengelernt, dass einfach man ja für sein Geld arbeiten muss und auch gucken muss, dass, wenn wirklich irgendwas Blödes passiert, man auch alleine irgendwie klarkommen muss, sei es mit oder ohne Kind.
Als Elisa 8 Monate alt ist, fängt sie wieder an zu arbeiten. 4 Tage pro Woche, insgesamt 30 Stunden. Damit das überhaupt möglich ist, nimmt sich auch ihr Freund Rudi einen Nachmittag pro Woche frei und kümmert sich um das gemeinsame Kind. An allen anderen Tagen muss Andrea pünktlich um 4 das Büro verlassen, um sich auf den Weg zur Kita zu machen.
Ich erwische mich tatsächlich teilweise auch dabei, dass ich sogar ein Stück manchmal rennen muss. Oder einfach, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt 1 Minute schneller da bin, ist es für mich genauso toll wie für sie. Elisa, guck mal, hier ist noch eine Traube.
Die junge Mutter bringt ihrer Tochter fast immer Obst mit zur Kita. Dann geht es, wenn es das Wetter zulässt, noch kurz gemeinsam auf den Spielplatz.
Es ist auch schön, dass man manchmal die einzige Mama mit Strumpfhose auf dem Spielplatz ist nach der Arbeit.
Los geht's!
Klasse!
Ja.
Ja. Nochmal?
Selbstverständlich sind arbeitende Mütter in Deutschland offenbar noch nicht, zumindest wenn die Kinder noch sehr klein sind. Andrea Hoppe sagt, dass sie Job und Familie nur deshalb vereinbaren kann, weil ihr Chef viel Verständnis zeigt. Anstatt einer Teamleitung in Vollzeit beschäftigt er jetzt Andrea und eine andere Mutter in Teilzeit. Zudem hat er eine Vollzeitkraft aus dem Team befördert und ihr zusätzliche Aufgaben übertragen.
Wir zeigen einfach, dass es geht, dass sowas kombiniert wird zwischen Mama, aber auch vollwertig auch im Job da zu sein.
Doch selbst in diesem Team stellt die Umstellung eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar. Denn dass die Chefin jeden Tag pünktlich aus dem Büro verschwindet und am Freitag nicht da ist, ist für viele Mitarbeiter gewöhnungsbedürftig, sagt Andrea.
So können wir irgendwie alles schönreden und emanzipiert sein, wie wir wollen. Aber auch, was man halt auch feststellt, ist, dass man als Mutter immer noch in der Agentur oder wo man auch immer arbeitet, angesehen wird. Ja, sie ist eine Mutter. Und nicht die Power-Arbeitsfrau. Komme, was wolle. Wenn das Kind krank ist, muss man weg. Und nicht in einer Stunde, sondern... Ja, genau. Das hast du gut simuliert. Genau. Wenn das Kind krank ist, muss man halt weg. Und nicht in einer Stunde, sondern sofort. Und dann ist natürlich diese Übergabe natürlich noch holpriger als eh schon.
Zurück zu den Schülers auf die Spielstraße. Mit 3 Kindern im Alter von 7, 4 und 1,5 Jahren ist Mutter Anna im Dauereinsatz. Sie ärgert sich darüber, wenn arbeitende Mütter oder Väter die Arbeit von Hausfrauen nicht anerkennen.
Das ist so schön, das alles ist und so lieb ich sie hab, ist es halt ein 24-Hours-Job, so, wo du nicht irgendwann Feierabend hast und nach Hause gehst, sondern du bist immer in der Umgebung. Das ist schon eine Riesenherausforderung, also es ist schon oft auch anstrengend.
Entspannt einen Tee trinken oder in einem Buch lesen, das schafft Anna erst, wenn die Kinder im Bett sind. Und nur wenn sie dann beschließt, nicht noch die Wäsche zu machen oder das Wohnzimmer aufzuräumen. Nach 2 Jahren zu Hause will sich die studierte Ergotherapeutin im Herbst wieder einen Job suchen. Auf die Umbrüche, die damit einhergehen werden, freut sie sich.
Im Job geht dein Chef auf dich zu und sagt, Mensch, das haben sie aber gut gemacht. Und zu Hause ist es oft ja auch einfach, oh, du blöde Mama, oh, das will ich jetzt nicht. So, und eher Gegenwind. Natürlich auch ab und zu, dass sie dann irgendwie dir um den Hals fallen und sagen, ich hab dich lieb. Aber es gibt auch viele Momente, wo man dann irgendwie mit sich hadert und denkt so, oh Gott, ich möchte auch mal wieder irgendwie Anerkennung und Bestätigung für irgendwas bekommen.
Genau das erhofft sich Anna von ihrem Wiedereinstieg in den Beruf. Noch muss sie allerdings auf einen Kita-Platz für den kleinen Simon warten.
Jetzt ist es eher gerade so, dass wir eben in der Kita, wo wir Simon hingeben möchten, in der Krippe, keinen Platz haben und eben noch ein halbes Jahr warten müssen, weil die einfach so überfüllt ist mit Geschwisterkindern. Und logistisch ist es einfach Quatsch, die für uns die Kinder in unterschiedliche Kindergärten zu geben.
Wenn es dann soweit ist, wollen Anna und Alexander zusammen maximal 60 Stunden in der Woche arbeiten, um noch Zeit für die Familie zu haben. Wie sie diese Stunden genau untereinander aufteilen, das machen sie von Annas neuem Job abhängig, sagt Alexander. Er hat zurzeit eine Vollzeitstelle bei der Polizei und liebt seinen Job. Für die Familie wäre er aber bereit, seine Arbeitszeit zu reduzieren.
Ich arbeite nun bei der Behörde und da ist das nun sehr günstig so vom was der Arbeitgeber einem zur Verfügung stellt an Möglichkeiten. Ich möchte das machen und dann wird das ermöglicht. Und bei anderen Unternehmen im Bereich der Wirtschaft, denke ich, ist es manchmal nicht so einfach.
In der Tat hört man noch immer selten, dass Männer für ihre Familien im Beruf zurückstehen. Das legen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Elternzeit nahe. Demnach hat sich der Anteil der Väter in Elternzeit zwar von 2008 bis 2015 mehr als verdoppelt. Er liegt aber noch immer bei gerade einmal 1,5% und damit deutlich niedriger als die gut 24% bei den Frauen. Alexander hat bisher bei jedem Kind Elternzeit genommen, besonders lange bei seinem ersten Sohn Emil. Anna war damals 26 Jahre alt, arbeitete 20 Stunden pro Woche als Ergotherapeutin und studierte noch. Damit sie ihre Ausbildung abschließen konnte, halbierte Alexander seine Arbeitszeit ein Jahr lang auf 20 Stunden. Aber auch Anna ging 8 Wochen nach der Geburt wieder arbeiten und studierte weiter.
Ich habe wirklich komische Blicke geerntet. Ich wurde von wildfremden Leuten gefragt, war das so geplant? Gibt es einen Mann dazu?
Was ihre Kollegen und Patienten vor gut 7 Jahren schockierte, die gleichberechtigte Elternzeit für Mutter und Vater, ist auch heute noch eher ungewöhnlich. Anna findet aber, dass es eine gute Entscheidung war.
Man merkt es auch an der Bindung zu Emil. Also die Bindung zwischen den beiden ist schon eine besondere. Und ich konnte halt Emil auch von Anfang an mal abends bei Alex-Klassen, wenn ich zur Rückbildung war oder mich auch mal mit Freundin verabredet habe und wusste, er kann ihn genauso gut beruhigen und schafft das genauso gut, weil er eben eine gleichwertige Bindung hatte. So. Und das habe ich im Freundeskreis sehr... als sie dann mal Kinder hatten, wenig erlebt, weil die Männer eben viel gearbeitet haben, hatten sie nicht so viel Zeit für die Kinder und die Kinder haben sich abends nicht so leicht abgeben lassen. Und das ist schon viel wert.
Bei Emil war es tatsächlich so, dass ich genauso gut mit ihm zurechtkam wie Anna und auch die Ticks, die das kleine Kind dann hat, besser drauf hatte. Es ist auch so, man merkt auch, wenn die Kinder, also bei demjenigen, bei dem die Kinder mehr sind, so tagsüber, zu dem wollen sie dann auch, wenn sie irgendwie mal weinen oder irgendwie sowas, wollen sie dann eher zu demjenigen. Und das merkt man dann schon.
Trotzdem entscheidet sich die Familie beim zweiten und dritten Kind anders. Alexander nimmt jeweils nur die 2 Monate Elternzeit, die ansonsten verfallen würden.
Zum einen lag es daran, dass wir ja unterschiedliche Einkommen beziehen. Und es ist natürlich günstiger, wenn der mit dem geringeren Einkommen dann in Elternzeit geht. Und zum anderen wollte, glaube ich, Anna dann auch gerne das Jahr zu Hause auch mit Ida und Simon dann so verleben.
Ja, also zum einen aufgrund des Stillens. Wobei ich das bei Emil auch berufsbegleitend hingekriegt habe. Ja, und einfach so vom Mutterbild her passte das irgendwie besser für mich.
Dieses Bild davon, wie eine Mutter oder ein Vater zu sein hat, ist je nach Land unterschiedlich. In Belgien und Frankreich zum Beispiel gäbe es ein umfassendes Betreuungssystem für Kinder, sagt Demografieforscher Klüsener. Viele Frauen arbeiten hier schon 5 Wochen nach der Geburt ihres Kindes wieder. In Deutschland sei das bis heute nicht akzeptabel.
Dieses Rabenmutterbild, das gibt es nur in Deutschland.
Zumindest in Westdeutschland stimmen noch immer 46% der Befragten der Aussage zu, dass Vorschulkinder leiden, wenn ihre Mütter arbeiten. Das geht aus einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden und des Vienna Institute of Demography hervor. Höher liegt der Wert demnach nur in Georgien, Russland, Bulgarien, Polen und Litauen, sagt Sebastian Klüsener.
Da ist wahrscheinlich auch die deutsche Politik so ausgerichtet, dass man eben versucht, dieses erste Jahr eben nicht wie in Frankreich und Belgien mit Kinderbetreuung zu überbrücken, sondern eben zu sagen, wir machen hier ein Angebot für Familien, dass sie eben zu Hause bleiben können und sie kriegen dann eben das Elterngeld.
Deutlich weniger Bedenken gegenüber arbeitenden Müttern gibt es der Studie zufolge in Belgien, Japan und Norwegen. Ähnlich ist es in Ostdeutschland. Die Bundespolitik steht also vor der schwierigen Aufgabe, Familienpolitik für ein sehr heterogenes Land zu machen. Je nach Bundesland haben Eltern ganz andere Bedürfnisse. Der 2013 in Kraft getretene Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem 1. Lebensjahr zum Beispiel wird in Hamburg anteilig viel stärker in Anspruch genommen als in Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Dort war das zeitgleich eingeführte, mittlerweile aber wieder abgeschaffte Betreuungsgeld deutlich gefragter. Ein schwieriges Politikfeld, findet Sebastian Klüsener vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung.
Wie viel soll der Staat da eigentlich eingreifen? Also natürlich wird mit jeder Politik auch ein bestimmtes Rollenbild vermittelt. Und manche Menschen, die auch vielleicht dieses Rollenbild nicht teilen, fühlen sich dann möglicherweise in Verhaltensweisen hineingedrängt, die sie nicht teilen.
Besonders kritisch sieht Klüsener deswegen das Ehegattensplitting, das vor allem die Ehefrauen aus dem Arbeitsmarkt drängt. Die Zusammenveranlagung schaffe einen finanziellen Anreiz dafür, dass ein Partner zu Hause bleibt und sich ganz um die Familie kümmert. Viele europäische Länder haben es bereits abgeschafft und damit die gleichberechtigte Erziehung von Kindern gefördert, sagt der Demograf.
Wenn ein Steuersystem hat, wie zum Beispiel in Skandinavien, wo jeder individuell besteuert wird, ist es halt auch angebracht, eben diese Teilung zu machen, dass jeder eben zur Hälfte zum Beispiel im Beruf ist und zur Hälfte für die Kinder da ist. Und es ist natürlich für die Partner, die zurücktreten im Moment im Job, natürlich sehr viel besser, wenn sie kontinuierlich im Arbeitsmarkt stehen, um halt dann auch langfristig eben ihre Karriere weiterverfolgen zu können.
In Deutschland dagegen ist vor allem das Muttersein oft noch ein finanzielles Risiko, findet auch Andrea Hoppe aus Hamburg-Altona.
Es sind halt einfach die Frauen, die halt meistens zu Hause bleiben, weil auch immer noch die Männer mehr Geld verdienen.
Je länger eine Person aus dem Arbeitsmarkt heraus ist, desto schwieriger wird ein Wiedereintritt. Man ist also zunehmend abhängig vom Partner, der das Geld verdient. Immer mehr Frauen wehren sich aber gegen diese Abhängigkeit. Auch für Andrea ist es nicht vorstellbar, kein eigenes Geld zu verdienen. Umso mehr freut sie sich auf die Zeit mit ihrer Tochter.
Sobald ich diesen Code von der Tür der Kita drücke, ist absolut die Kleine im Fokus und da hat die Arbeit dann auch nichts mehr zu suchen. Und wenn ich dann tatsächlich noch jobtechnisch irgendwas haben sollte, dann fällt das halt in die Zeit, wenn ich sie ins Bett gebracht habe. Also sprich, E-Mails checken, beantworten und einfach nochmal Dinge für mich sortieren, das fällt dann aber echt in die Zeit, dass Elisa das auch gar nicht mitbekommt.
Mittlerweile sind Mutter und Tochter zu Hause angekommen.
Ich glaube, da ist schon jemand vor uns am Briefkasten gewesen.
Für ihre Entscheidung, schon nach 8 Monaten wieder arbeiten zu gehen, hat Andrea viel Unverständnis geerntet.
Das erste Jahr ist das Wichtigste, sagen alle. Und das finde ich, also es ist auch wichtig, aber es war auch für mich wichtig, dieser Schritt wieder zurück in den Alltag und einfach eine Frau zu sein, die arbeitet.
Andrea ist also ihrem eigenen Weltbild gefolgt und hat sich den gesellschaftlichen Erwartungen nicht unterworfen. Wichtig war ihr allerdings, dass auch ihre Tochter bereit ist, in die Krippe zu gehen. Den ursprünglichen Plan, schon nach einem halben Jahr wieder in den Job zurückzukehren, hat sie deshalb verworfen. Erst als Elisa krabbeln und sich somit selbstbestimmt bewegen konnte, gaben Rudi und Andrea die Kleine in die Betreuung. Und zwar mit einem grundsätzlich guten Gefühl.
Das ist ja deren Job, nur für die Kinder da zu sein, mit denen zu spielen, zu singen. Einfach auch dieser feste Rhythmus, mit anderen Kindern zusammen zu essen in den kleinen Gruppen, mit den anderen Kindern zu spielen. Und das ist einfach was, was ihr unheimlich gut tut.
Elisa hat den Vorteil, zurzeit das jüngste Kind in ihrer Gruppe zu sein. Dadurch lernt sie viel von den anderen. Bald aber wechseln einige Kinder und es sollen 3 oder 4 Einjährige neu aufgenommen werden. Das könnte die Betreuer an ihre Grenzen bringen, befürchtet Andrea. Sie fordert, dass die Politik vor allem hier ansetzen und zum Beispiel den Betreuungsschlüssel verbessern muss. In Hamburg werden einem Erzieher zurzeit mehr als 7 Kinder zugeteilt.
Ich denke einfach, dass das Allerwichtigste für die Kinder ist, dass die Betreuung gut ist. Und ich glaube, dass darüber mehr nachgedacht werden muss. Also es dürfen höchstens 3 bis 4 Kinder auf einen Betreuer kommen.
Auch Demografieforscher Klüsener sagt, dass es ein Umdenken geben muss. Er sieht neben der Politik aber auch die Wirtschaft in der Pflicht. Noch setzen ihm zufolge zu viele Unternehmen in Deutschland auf nur wenige Leistungsträger, die für den Erfolg sorgen müssen. Wer also Karriere machen will, kommt ohne Überstunden nicht aus.
Das ist ja auch in anderen Ländern so ein bisschen anders, wo eben versucht wird, dem entgegenzuwirken, dass eben nicht diese Überstunden gefahren werden, dass man nicht sagt, ich brauche diese 4, 5 Leistungsträger, auf die kann ich eben alles aufbauen und mehr brauche ich einfach nicht, sondern dass man eben 10, 12 Leute hat, die ein bisschen weniger sich einbringen, aber dann eben auch noch Zeit für Familie haben.
Dass dieser Wunsch, Zeit für die Familie zu haben, zunehmend nicht nur auf Frauen beschränkt ist, zeigt sich auch im Internet. Immer mehr Männer schreiben dort über das Vatersein. Und das mit Erfolg. Seit Jahren gibt es Blogs wie Papa Online oder Papaganda, die Erfahrungen vermitteln, Tipps geben oder einfach die Erlebnisse mit den Kleinen dokumentieren. Neuerdings finden sich aber auch in sozialen Netzwerken wie Instagram entsprechende Profile. Daddy Cool bezeichnet sich in dem Bilderdienst als der Daddy unter den Mama-Bloggern und schreibt zum Beispiel:
Früher habe ich mich gefragt, wie das so ist, wenn man mehr als einem Kind gleichzeitig vorliest. Mittlerweile weiß ich es. Fängt cool an, eskaliert dann meist. Alle auf den Mann mit dem Bart, Augen pieksen, Haare ziehen, Revolte im Indianerzelt. Aber ich liebe das.
Durchtrainiert, tätowiert und immer stylisch angezogen. So präsentiert sich Daddy Cool auf Instagram mit seinen beiden kleinen Kindern. Ihm folgen fast 24.000 Menschen. Es ist also mittlerweile sogar hip, Vater zu sein und Zeit mit den Kleinen zu verbringen. Einige Papa-Blogger verdienen durch Product Placement zudem ein bisschen Geld damit. Zurück in die Welt der Schülers nach Hamburg-Alsterdorf. Hier wird der Tisch fürs Abendbrot gedeckt.
Na, kann's losgehen, Simon?
Anna und Alexander verbringen so viel Zeit wie möglich mit ihren 3 Kindern.
Geh doch nochmal zu Papa in die Küche und hol den Teller.
Beide wirken extrem entspannt und gelassen. Die Abläufe erscheinen eingespielt und harmonisch. Trotzdem ist es nicht immer leicht, sagt Anna. Sie ist sehr dankbar dafür, dass sowohl ihre Eltern als auch die Schwiegereltern in unmittelbarer Nähe wohnen und sie unterstützen.
Man bekommt schon viel Anerkennung dafür. Also aus dem engeren Kreis, dass man sich das zugetraut hat, 3 Kinder zu bekommen.
Ungewöhnlich ist es aus ihrer Sicht aber nicht, eine so große Familie zu haben.
Ich glaube, das ist wieder im Kommen. Also zumindest hier so im Stadtteil merkt man schon, es werden wieder mehr Familien mit mehreren Kindern, mit 3 Kindern.
Eine davon lebt zum Beispiel direkt in einem der Nachbarhäuser, erzählt der Erstklässler Emil.
Eigentlich sind wir die gleiche Familie, nur dass da 2 Mädchen sind und hier 2 Jungs. Ich bin sozusagen das, was Johann ist. Ida ist das, was Tilda ist. Und Selma ist das, was
Simon ist.
Ja.
wollte dir noch einen Tischbruch machen. Ida, nimm mal Simon an die Hand. So.
Rolle.
Mein Teller ist so volle, mein Bauch, der ist so leer und brummt wie ein Bär.
Mein Magen ist so leer und brummt wie ein Bär.
Guten Appetit.
Bauchschmied. Alle an sich piep.
Piep, 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 piep.
Warum die Menschen in Deutschland wieder mehr Kinder bekommen, lässt sich nicht pauschal sagen. Zu viele individuelle und gesellschaftliche Faktoren fließen in die Entscheidung mit ein. Klar ist aber, dass Kinder Erwachsenen ganz natürlich wieder vor Augen führen, worum es im Leben eigentlich geht. Das Miteinander, das gegenseitige Unterstützen und die damit verbundene gemeinsame Freude.
Emil, kannst du mir bitte auch was auf meinen Teller machen?
NDR Info, Forum am Sonntag. Babyboom in Deutschland. Warum Kinderkriegen wieder in ist. Eine Sendung von Lena Maria Reers. Es sprachen Jonas Minte und die Autorin. Technik Birgit Schmitz. Regie Karin Huxdorf. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.